Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast mit hier auf deinem Ohr, und zwar den Dr. Andreas Kick, seines Zeichens Master of Science und vor allen Dingen in der Funktion Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung heute hier, denn wir beide möchten darüber sprechen, was gibt es denn für neue Trends und auch alte Hacks im Bereich Fondspolice. Wir werden darüber sprechen, wie kann man Vorteile daraus ziehen, wenn man die Fondspolice für die Ruhestandsplanung einsetzt gegenüber einem Depot. Wir werden darüber sprechen, wie kann man alternative Investments in der Fondspolice nutzen und was sollte man beachten, was hat das für Vorteile und für Rahmenbedingungen. Was ist eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit passiert in der Ruhestandsplanung? Und auch, was gibt es für Neuigkeiten aus Berlin? Und bevor wir das alles tun, heiße ich jetzt erstmal den lieben Andreas hier ganz herzlich willkommen im Makler und Vermittler Podcast.
Ja, Nicolas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Es freut mich auch besonders, denn ich habe ja schon die Ehre gehabt, mit deinem Kollegen, dem Professor Michael Hauer, zu sprechen zum Thema Basisrente. Das war Folge 303. Hört da gerne mal rein. Das war auch sehr spannend. Und unter dem Titel Mythen der Basisrente. Und heute wollen wir mal mehr über die dritte Schicht sprechen. Aber bevor wir das tun, kannst du uns einmal kurz abholen. Ich habe schon angekündigt, welche Funktion du heute tätig bist, aber wie war denn dein persönlicher Werdegang dorthin, wo du heute unterwegs bist?
Ja, da muss ich ein bisschen in der Vergangenheit beginnen. 2008 habe ich mein Diplom hier an unserer örtlichen Hochschule in Weiden gemacht. Einer meiner Professoren damals hieß Michael Hauer. Ja. Und nach meinem Diplom habe ich kurz auch hier am Institut als freiberuflicher Mitarbeiter Software getestet, bevor es mich dann 5 Jahre lang an die Deutsche Bundesbank nach Frankfurt verschlagen hat, habe mich da um den europäischen Zahlungsverkehr gekümmert, war viel unterwegs, Rom, Paris, Madrid, habe da Schulungen im Bereich Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklungen gehalten und irgendwann eines schönen Abend bei einem Alumni-Treffen saß ich dem Professor Michael Hauer gegenüber und nach einem kurzen Gespräch, wie es so läuft, sind wir übereingekommen, dass wenn mal irgendwann die Zeichen Richtung Heimkehr in die Heimat stehen, wir gemeinsam einen Kaffee trinken gehen und dann gucken, was sich daraus ergibt. Daraus ergeben hat sich, dass ich seit 2014 wieder hier am Institut bin, habe neben meiner Tätigkeit an der Bundesbank meinem Master begonnen, dann hier am Institut abgeschlossen 2016. Ja, bin verheiratet, habe 2 Kinder bekommen. Meine Tochter ist 2017 geboren und 2019 habe ich dann beschlossen, ich möchte es nochmal wissen. Ich starte jetzt das Thema Promotion an der Universität Regensburg in Kooperation mit der örtlichen Hochschule hier in Weiden und habe dann dieses Jahr im April das Ganze erfolgreich abschließen können. Und nun auch in der Funktion als Geschäftsführer, auch seit April, zuständig für die Bereiche Rating und Research bei uns hier im Haus.
Zu welchem Thema hast du promoviert?
Ich habe im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung promoviert. Das waren 3 Research Paper, die da geschrieben werden mussten. Der erste Teil, da ging es darum, ob der Gesundheitszustand des europäischen Bankensystems Einfluss hat auf Renditen von Nichtbankaktien. So Spillover-Effekte habe ich da untersucht. Ganz interessantes Ergebnis: in dem Gegensatz zu den USA haben wir solche Effekte in Europa tatsächlich nicht, was wir darauf zurückzuführen, dass wir eine gewisse Historie im Bereich der Bankenrettungen haben in Europa im Vergleich zu den Amerikanern. Da geht so eine Bank auch schon mal pleite. Und vielleicht für uns hier spannend, das zweite, da ging es um die Schutzwirkung nachhaltiger Aktien im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts rund um diesen 24. Februar 2022, ob nachhaltige Aktien da eine Schutzwirkung, einen gewissen Puffer bieten konnten. Nachhaltige Aktien so definiert, die mit besonders hohen Nachhaltigkeitsratings. Auch da findet man Effekte, kleine, aber statistisch signifikante.
Also Schutz fürs Depot?
Schutz fürs Depot, Schutz vor, ich will jetzt nicht sagen Kurzverlusten, weil die sind genauso gefallen wie alle anderen auch, aber halt nicht ganz so stark, nicht ganz so in dem Umfang, wie man es hätte erwarten können. Also es gibt da tatsächlich gewisse Bremswirkung. Führen wir darauf zurück, dass wenn ich mich für eine Aktie aus nachhaltigen Gründen entscheide oder auch für ein Investmentfonds, da gilt es analog, dann hat man eine gewisse emotionale Bindung zu seiner Geldanlage und dann ist man eher geneigt, die länger zu halten. Findet man auch gerade im Bereich der Investmentfonds, vielleicht auch hier für die Vermittlerinnen und Vermittler, Beraterinnen und Berater hier. Es ist tatsächlich so, dass wenn so eine emotionale Bindung zur Geldanlage besteht, das merkt man auch an den Mittelzu- und Abflüssen aus den Investmentfonds. Wenn es mal ein Fonds nicht so gut geht, beobachten wir am Markt sehr schnell Mittelabflüsse. Und bei nachhaltigen Fonds sind die nicht in dem Umfang vorhanden wie bei nicht nachhaltigen. Zumindest war es in meinem Untersuchungszeitraum so.
Mhm. Spannend. Und du hast dann ja auch viele Jahre in der Bankenwelt verbracht und jetzt bist du in der Versicherungswelt unterwegs. Merkst du da einen Unterschied?
Oh, das ist schwer zu beantworten, ne? Tatsächlich, weil ich war ja jetzt nicht so in der typischen Bankenwelt unterwegs, ich war in der Zentralbankenwelt unterwegs. Ja. Und Zentralbank, muss man wissen, also ich bin damals mit der Idee hingegangen, ich arbeite für die Zentralbank von Deutschland. Und am Ende des Tages stellt man fest, es ist eigentlich eine Behörde mit allen Vor- und Nachteilen, gerade auch was das Gehalt angeht, die so eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst mit sich bringt. Und ich finde bei uns in der Versicherungsbranche zum Teil schon einen gewissen familiären Umgang miteinander, den man so mit der Zeit einfach erfährt, gerade wenn man sich ein paar Mal auf Messen, man trifft immer die gleichen, es ist immer ein großes Klassentreffen. Also dieses Persönliche, was wir hier in der Branche haben, das finde ich eigentlich sehr reizvoll.
Mhm. Und damit haben wir aber auch schon die zwei Themen auf dem Tisch. Einmal Bankenlösungen, einmal Versicherungslösungen für die Ruhestandsplanung. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, welche Gestaltungsmöglichkeiten es in der dritten Schicht gibt, die man nutzen kann, um entscheidende Vorteile gegenüber einem reinen Fonddepot zu nutzen. Du hast jetzt noch was weiteres angesprochen, indirekt, nämlich das Thema emotionale Bindung. Zwar in anderem Zusammenhang, aber das ist ja das, was wir auch in der Praxis beobachten, dass wenn man eine Fondspolice oder früher auch eine klassische Rentenversicherung bespart gegenüber einem Fonddepot, die wesentlich weniger schnell angefasst wird für neue Wünsche, die so in Leben kommen, als ein Depot. Also ein Depot wird schneller geplündert als ein Ruhestandsprodukt. Führst du das auch auf die emotionale Bindung zurück oder einfach darauf, dass die Beratung tatsächlich gut war und sie verstanden haben, dass es nicht Sinn und Zweck der Sache ist?
Ich würde es tatsächlich auf Letzteres zurückführen, vielleicht auch in Kombination mit dem erstgenannten. Eine gute Beratung ist es für die Altersvorsorge. Das Thema ist in der Regel gut erklärt worden. Mit der Lücke im Alter für lebenslange Ausgaben braucht man nun mal auch lebenslange Einkünfte. Und gerade die Altersvorsorgeprodukte, die wir haben, dienen eben dazu, im Alter abgesichert zu sein, um die Nebenkosten bedienen zu können, um die Miete bedienen zu können, um auch, seien wir ehrlich, wenn man viel Freizeit hat, dann gibt man auch viel Geld aus, um auch die Freizeit dann im Alter gestalten zu können. Also es ist schon eine gewisse emotionale Bindung da, aber die bekommen die Menschen nicht automatisch. Das geht zurück auf die Beratungsleistung, die sie erfahren, die diesen emotionalen Link darstellt. Du sprichst es genau richtig an. Wenn ich einfach nur ein Depot eröffne, habe ich das in dem Fall so in der Form nicht. Und ich mache auch häufiger gewisse Fehler sozusagen, also wenn es dann an den Märkten mal rumpelt, ist man im Depotbereich eher bereit, mal was zu verkaufen, als jetzt in der Police. Die lässt man liegen, vielleicht auch, weil es ein Ticken umständlicher ist, da die Werte am Ende des Tages wieder zu veräußern.
Ich glaube, dass es tatsächlich auch daran liegt, ich habe, als ich begonnen habe, Anfang der 2000er, in der dritten Schicht erstmal nur ein Depot empfohlen. Und die auch da die Erfahrung gemacht, die Beratung war identisch zu später die Fondspolice zu empfehlen. Trotzdem wird an das Depot schneller rangegangen. Ich glaube einfach auch die Hürde geringer ist,
ja.
Bis zu einem gewissen Grad.
Absolut.
Aber, du hast eben angesprochen, es gibt mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben über das Thema Laufzeit gesprochen. Willst du das mal ausführen, was du hier an der Stelle empfiehlst, wie man die Vorteile der dritten Schicht hier nutzen kann, der Fondpolice in der dritten
Schicht? Sehr gerne. Ich würde da mal unterscheiden zwischen Hard Facts und Soft Facts. Also bei den Hard Facts, da geht es ja wirklich um die harten Zahlen und das ist ja der Vorwurf, der der dritten Schicht der Fondpolice in unserem Fall immer gemacht wird. Die ist viel zu teuer, ist ein Stück weit unflexibel, was dann auch wieder Schutz sein kann, wie du eben auch richtig gesagt hast. Und wir haben gewisse Effekte innerhalb einer Fondpolice. Zum Beispiel habe ich während der Ansparphase die Abgeltungssteuerfreiheit. Bedeutet, gerade im Bereich Zinsen und Dividenden bekomme ich 100 Euro Dividende oder Zins gezahlt, werden auch in der Fondpolice 100 Euro wieder angelegt. Habe ich die gleiche Strategie in meinem Investmentdepot, habe ich erstmal Aufwand, weil die Dividende Zins fließt auf mein Verrechnungskonto, aber nicht die vollen 100, sondern es geht die Abgeltungssteuer weg. Abgeltungssteuer plus Soli plus gegebenenfalls Kirchensteuer sind 28%, so im Maximum. Das heißt, nur 72 Euro können wieder angelegt werden. Jetzt kommt dann das Argument, ja, aber bei thesaurierenden Fonds, da wird sie direkt wieder angelegt. Stimmt, richtig. Aber auch da haben wir 2018 mit dem Investmentsteuerreformgesetz die Besteuerung der sogenannten Vorabpauschale beschlossen. Und auch da ist es tatsächlich so, da muss man aufpassen Anfang des Jahres, weil das wird einfach vom Verrechnungskonto abgebucht. Da muss man für Deckung sorgen. Also da ist man selbst gefordert. Auch sowas, Besteuerung der Vorabpauschale, sehen wir innerhalb einer Fondpolice nicht. Und was auch noch dabei ist, wenn ich meine Kapitalanlage wechsle, also Shift, Switch, wenn ich das im Depot selbst darstelle, schlägt wieder die Abgeltungssteuer auf die aufgelaufenen Gewinne zu, plus gegebenenfalls Kosten für die Ausführung, für den Verkaufkauf, je nachdem welchen Fonds man hat, vielleicht noch einen Ausgabeaufschlag, der mit dazukommt. Und in der Fondpolice habe ich das in der Regel einfach nicht. Shift, Switch sind heutzutage kostenfrei. Und der BVI hat in seinem Jahresbericht 2024 festgehalten, dass so die durchschnittliche Vorhaltedauer in Deutschland bei 4 Jahren ist. Das bedeutet, im Altersvorsorgesparen haben wir durchaus so 5, 6 Shift-Switches drin. Und wenn man sich mit diesen Trade Republics dieser Welt vergleicht, die leben ja davon, dass viel gehandelt wird, dass ich viel kaufe, verkaufe. Da hat man wahrscheinlich ungleich mehr Trades dann in diesem Zeitraum. Und all diese Effekte summiert, gibt es einen gewissen Kipppunkt, die überstrahlen dann sozusagen irgendwann die Kosten, die in der Fondpolice einfach höher sind als in so einem Depot. Das ist nun mal so. Aber all diese Effekte zusammengenommen heben sich ab einer gewissen Laufzeit und bei gewissen Fondsverkäufen, Käufen wieder auf. Dazu kommt, ganz kurz, den Punkt möchte ich noch machen bei den Hard Facts. Dazu kommt gerade, wenn man sich jetzt nicht mit diesen Trade Republics Do It Yourself vergleicht, sondern in Richtung Scalable Capital oder diese Robo-Advisor Shield, da gibt's einfach auch eine laufende Fee auf das Gesamtvolumen, was dann auch echt teuer sein kann. Nikolas, sorry.
Absolut wichtig, die Ergänzung, weil das wäre jetzt genau die Frage gewesen, da muss man unterscheiden. Aber habt ihr da Erfahrung oder Berechnungen angestellt von Institutsseite, wann so üblicherweise der Break-Even eintritt, wenn ich bei Null anfange? Weil es sagt natürlich der, Thorsten nennt ihn immer den ETF-Johnny, der sein Depot da einrichtet, der sagt natürlich, ja, ich habe ja meinen Sparer-Pausch-Betrag, will ich bei Null anfangen, bis ich da mal drüber komme, das dauert ja erstmal ein paar Jahre. Und bis dann tatsächlich die Police trotz der Mehrkosten sich nach Steuer rechnet. Einmal, wenn ich einfach nur den ETF laufen lasse, nichts mehr anfasse, oder andererseits, wenn ich so einen Robo-Advisor habe oder ständig umschichte, also nochmal Zusatzkosten produziere, so als Größenordnung, dass man so sagen kann, okay, ab diesem Zeitraum macht es Sinn, sich mit der Fondpolice zu beschäftigen. Darunter ist eher das Depot interessant.
Also das ist tatsächlich sehr individuell. Du hast ja gesagt, nicht allzu viel Werbung, aber an der Stelle ist es durchaus legitim. Wir haben unseren Voranlagenoptimierer, ist gratis aufrufbar für alle unter fairadvisor.net. Einfach mal reingucken und da kann man all das eingeben mit Laufzeit, mit Anzahl Vorwechsel, mit unterschiedlichen Kostenbelastungen und hat immer den Abgleich zwischen Direktanlage oder eben Vorpolize. Und besonders interessant, wir haben auch eine Rentenoption drin, weil ich habe ja in der dritten Schicht die Möglichkeit, das Ganze auch zu verrenten, nicht nur das Kapital zu nehmen. Und gerade da zieht dann das sehr günstige Ertragsanteilsverfahren in der Besteuerung hinten bei der Rente, was in der Regel jeden Auszahlplan schlägt. Auszahlplan bei uns dann der Vergleich bis zum statistischen Lebensende. Und wir wissen ja alle, Rentenleistung gilt bis zum Leibrente, bis zum Ende der Rentenbezugsphase, wenn man so will. Also mit dem Tod endet das dann. Und da ich mir das ganz stark das Ziel gesetzt habe, 100 zu werden, ist in der Regel auch bei mir oder bei vielen anderen die Rente besser. Und beim Kapital auch, da gilt ja, wenn 12 Jahre Ansparzeit, Alter 62 erfüllt ist, das Halbeinkünfteverfahren und all diese steuerlichen Effekte gegengerechnet, das kann man sich live in dieser Software mal ansehen. Also durchaus, wie gesagt, sehr individuell deine Frage, gibt es jetzt keine Pauschalantwort, ab 20 Jahren ist es so.
Ja, okay. Dann verlinken wir den Link, den du genannt hast, auf jeden Fall in den Shownotes. Da könnt ihr den Rechner aufrufen. Jetzt gibt es ja auch immer wieder das Argument gegen die Fondspolice. Erstens, naja, ich kann ja einfach dann das Depot als Einmalzahlung in die Police einbringen und dann verrenten lassen später. Da fallen mir auch so einige Punkte dagegen ein. Und das andere aber auch, ich kann länger investiert bleiben im Depot. Mhm. Ich muss da nicht mit 67 oder Rentenbeginn alles rausnehmen. Und auch das ist ja veraltet, wenn man so will. Magst du da mal was zu ausführen?
Sehr gerne. Also der Trend geht ganz klar dahin, dass man die Fondspolice nicht mit 65, 67 enden lässt, sondern so lange wie möglich abschließt. Also bis zum 85. lassen viele zu. Manche gehen sogar noch drüber mit Höchstalter. Und da ist es dann so, auch da kann ich dann länger investiert bleiben, profitiere noch länger von dieser Abgeltungssteuerfreiheit, von der Steuerfreiheit bei Shifts und Switches. Also das ist dann da auch gegeben. Ich kann Entnahmen frei tätigen, ist ja sehr flexibel die dritte Schicht, könnte mir da also sozusagen meinen eigenen Auszahlplan bauen. Wem das zu kompliziert ist, auch da gibt's am Markt erste Lösungen, dass die Versicherung in der Aufschubzeit bleibt und so automatisch Auszahlungen, Auszahlplan darstellt. Und dann noch ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man an das Thema Vererben denkt. Schließe ich so eine Vorpolice bis 85 oder falls möglich sogar noch länger ab und ich versterbe in der Aufschubzeit, dann geht meinen Erben das Kapital als Versicherungsleistung zu. Und eine Versicherungsleistung ist im einkommensteuerlichen Sinne. Muss man ein bisschen aufpassen. Erbschaftssteuer ist immer ein Thema gegebenenfalls, aber einkommensteuerseitig ist eine Versicherungsleistung nicht steuerbar. Das heißt, die existiert in der Einkommensteuer nicht. Hat man das gleiche Konstrukt hingegen im Depot abgeschlossen, dann gilt die sogenannte Fußstapfentheorie. Meine Erben treten steuerrechtlich in meine Fußstapfen und müssen dann auf aufgelaufene Gewinne entsprechend Abgeltungssteuer plus Soli plus Kirchensteuer entrichten. Und das kann schnell in fünfstellige Bereiche gehen, die dann da an Steuer fällig werden, was ich in der Vorpolice einfach nicht habe. Auch der Effekt übrigens in dem genannten Rechner kann man den darstellen und sich dann das ausrechnen lassen, wie da so der Schutz vor dieser Einkommensteuer wäre.
Ich glaube, was auch ergänzend oft ausgeblendet wird, ist, wenn ich jetzt ein Depot anspare und dann als Einmalbeitrag in die Police einbringe, dann zahle ich ja erstmal auf das Depot, auf die Erträge komplett die Steuer bei Entnahme und zahle es dann in eine Rentenversicherung ein, um mir dann eine Leibrente zahlen zu lassen, auf die ich dann schon wieder Ertragsanteilsbesteuerung habe. Und das andere, du hast eingangs gesagt, Shift und Switch ist steuerneutral in der Police möglich und gerade in Richtung Ruhestandsentnahme will ich ja vielleicht umschichten von den Aktienfonds in Renten- oder Geldmarktfonds. Wenn ich das im Depot mache, habe ich dann jederzeit wieder das Thema Steuer auf dem Tisch, in der Police eben nicht. Und das Thema Langläufer, dass das quasi wieder neu auftaucht, finde ich spannend, hilfreich. Mhm. Interessanterweise hat schon mein Vater das in den 80er Jahren so beraten. Was dann in der Praxis dazu führt, dass 30, 40 Jahre später die Kunden sich bei uns melden und sagen, was habe ich denn da gemacht? Warum läuft denn die Police bis 80? Und man darf sie dann wieder erinnern und dann freuen sie sich wieder. Aber es ist wichtig, da dran zu bleiben.
Absolut,
und zeigt
absolut.
Wieder, dass Beratung einfach einen Mehrwert bringen kann, einen messbaren.
Vielleicht ergänzend, du hast jetzt einen interessanten Punkt angesprochen, wenn ich im Depot anspare, dann habe ich eben all diese Nachteile, Abgeltungssteuer und so weiter. Und wenn ich das dann verrente, so wie du sagst, geht eben dieser große Teil Abgeltungssteuer weg. Habe ich das Gleiche in der Schicht 3 Policy gemacht, geht kein Cent weg. Es geht ja alles sofort in die Verrentung über und dann zieht der Ertragsanteil. Genau.
Genau, das meine ich. Also ich habe dass bei dieser Umstellung nochmal ordentlich was an Kapital verloren geht.
Absolut.
Das wird oft ausgeblendet. Und von daher konkret rechnen, bin ich ein großer Freund von im Einzelfall. Von daher schaut euch die Rechner an. Das kann auf jeden Fall helfen. Und wir haben ein zweites Thema, was meines Wissens so ohne Fondspolice in der Form noch nicht funktioniert. Und das ist das Thema Investment in alternativen Geldanlagen. Dazu müsste man erstmal definieren, was sind denn alternative Investments? Willst du das mal umreißen?
Also ich würde vielleicht vorher gerne noch die Soft Facts pro Fondspolice mal noch kurz hervorheben. Und dann hüpfen wir zu den Alternativen, weil da gibt es ja auch einiges, was so eine Fondspolice bietet. Das ist ja einfach mehr als ein Anlagevehikel. Für mich schon allein das Thema, ich habe eine vorselektierte Fondsliste. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Ich glaube, wir haben in Deutschland 30.000 nach OGAF zugelassene Investmentfonds und nochmal so viele Alternative, also nicht nach OGAF zugelassene. Und wenn ich als Kunde alles selbst mache, stehe ich vor einem riesen Fondsuniversum und bin da erstmal komplett erschlagen. Der Versicherer bezahlt Menschen, die sich tagtäglich damit beschäftigen, die aus Versicherer sich besten Fonds auszuwählen. Das heißt, ich habe eine gewisse Vorselektion da an der Stelle, von der ich profitiere im Rahmen der Fondspolice. Gut, könnte ich auch, wenn ich das Depot habe, beim Versicherer abschauen, was hat der ausgewählt, würde natürlich auch gehen. Ich habe Zugriff auf Insti-Klassen. Gegebenenfalls, wenn ich aktive Fonds möchte, weil die einfach ein tolles Thema bespielen oder aus welchen Gründen auch immer, komme ich über diese Insti-Klassen an deutlich günstigere Anteilsklassen des Fonds. Die Möglichkeit habe ich gar nicht in der Direktanlage. Viele Versicherer bieten gemanagte Portfolios. Ich weiß, Finanzbildung ist jetzt häufig ein Thema. Habe heute Morgen wieder Statistiken gelesen, dass 30% der Erwachsenen Aktien durchaus für gute Anlageform halten. Aber auch 30% finden es immer noch zu risikoreich. Und da bieten hier Versicherer Lösungen mit diesen gemanagten Portfolios, die einfach meine Risikoklasse halten und gewisse Themen auch abbilden, die mich interessieren, die ich möchte. Und ich habe da ein professionell gemanagtes Portfolio, wenn man so will, einfach in der Fondspolice inklusive. Die ist dabei. Genauso wie die Beratungsleistung durch Sie. Die ist in der Fondspolice einfach da. Wenn ich mein Haus selber baue, ist auch günstiger, als wenn ich wen beauftrage. Was aber hinten dabei rauskommt, will ich mir nicht vorstellen, wenn ich anfange, da irgendwelche Steine aufeinander zu stapeln. Und so ist es bei der Geldanlage auch. Sie erbringen die Leistung und das darf und soll dann natürlich auch Geld kosten. Klar. Ich habe eine Risikosteuerung über das Thema Rebalancing. Auch das ist inklusive in der Fondspolice. Ich kann mir ein 60-40 Portfolio, was auch immer, zusammenstellen. Durch Rebalancing wird es in dieser Zusammenstellung gehalten, auch wenn jetzt von mir aus, ich habe Tech-Werte drin und die laufen mir weg, die steigen wie irre, aber ich möchte halt nur ein 10% Exposure in diesem Tech-Bereich mit Rebalancing automatisch enthalten. Einstiegs- und Ablaufmanagement. Wahnsinnsthema, gerade für mich. Ich bin derjenige, der sich überlegt hat, vor über 10 Jahren, es wäre eine gute Idee, in RWE-Aktien zu investieren, was damals auch eine gute Idee war, hatten tolle Dividenden und alles, aber eine Woche später war Fukushima. Und entsprechend könnt ihr euch grob vorstellen, was mit meinen RWE-Aktien dann passiert ist. Mit einem Einstiegsmanagement, gut, in Einzelaktien gibt es das nicht, das ist klar, aber so zeitversetzte Käufe hätte ich einen guten Durchschnittskurs gebildet, auch das inklusive in Fondspolicen. Und ich habe optional Garantien mit drin. Auch das habe ich im Depot nicht. Also das nochmal so die Soft Facts, was denn alles, das vergessen wir häufig, was da alles an Produktfeatures auch drin steckt, was durchaus für Menschen, die sich nicht tagtäglich mit Kapitalmärkten beschäftigen, einen ein bisschen ruhiger schlafen lässt. Genau.
Das ist wichtig, kenne deine Zielgruppe, ne? Mit wem sprichst du? Weil wenn du die ETF-Johnnies als Zielgruppe hast, die werden bei all den Punkten sagen, ach, das kostet alles nur Geld, das brauche ich nicht.
Richtig, ja.
Aber auch dann heißt es, dann rechne einfach mal konkret, weil auch der könnte dann aufgrund von Nichtwissen bisher bei seinem Fonddepot sein. Und wenn er dann mal rechnet, wird er erkennen, dass es sich eventuell doch lohnt, auch aus Kostengründen, über die entsprechende Laufzeit nach Steuer. Und auf der anderen Seite aber sind das viele Punkte. Es gibt eben auch die Zielgruppen, die möchten das. Die möchten eben nicht alles selber machen. Die möchten nicht selber in ihrem Auto rumschrauben. Die bringen es lieber in die Werkstatt und zahlen da auch gerne was für, dass sie den Service haben. Und so sind viele Punkte, die du angesprochen hast, eben für viele Menschen relevant. Der Berater allerdings oft für sich schon die Entscheidung trifft, das braucht mein Kunde nicht, das will mein Kunde nicht, anstatt einfach mal zu fragen. Und deshalb da auch der Aufruf, fragt lieber eure Mandanten und entscheidet nicht für die. Das erleben wir immer wieder, dass da viel zu schnell vorentschieden wird von Vermittlerseite, anstatt ins Gespräch zu gehen, was denn dem Kunde was wert wäre.
Genau. Also ja. Das nochmal so das kleine Plädoyer, was hat denn so eine Vorpolice alles drin? Und mit dem Kunden sprechen ist natürlich immer wichtig an der Stelle, darf man auch nicht überfordern auf der anderen Seite, weil die Feature-Landschaft ist extrem groß, aber ich glaube, die meisten haben da durchaus ein gutes Gefühl dafür, was der Kunde, was für den interessant sein könnte, wenn ich nun mal jemanden habe, der mit Kapitalmärkten noch gar nichts zu tun hat und Aktien sind Teufelszeug, dann kann man ihn da so ein bisschen abholen über diese Risikosteuerungen, die in so Vorpolicen mit enthalten sind. Vielleicht auch mal die drei großen risikominimierenden Faktoren im Bereich der Kapitalmärkte erklären. Die kennen Sie alle. Wir brauchen eine breite Streuung, lange Laufzeit und idealerweise ratierlich ersparen oder so ein Einstiegsmanagement bei Einmalbeiträgen, um gute Durchschnittskurse zu erzielen. Und dann kann man an den Kapitalmärkten auch gut schlafend gute Renditen erzielen, insbesondere in der Vorpolice, wo man nicht zwingend täglich reinschaut und sich die aktuellsten Kurse abruft.
So möchte ich das auch verstanden haben. Also ich würde nicht ihn fragen, und möchtest du ein Rebalancing? Ja. Das wäre, wie ich erkläre beim Autokauf, wie der Motor funktioniert, sondern ich muss ihn fragen, was möchte er denn für ein Endergebnis haben? Also möchte er einfach ruhig schlafen und sich nicht kümmern müssen oder macht es ihm Freude, dass er da jedes Vierteljahr selber mit rumspielt. Und je nachdem braucht er eben das eine Feature technisch oder nicht, ohne dass ich ihm da, glaube ich, die Funktionsweise im Detail erklären muss.
Genau.
So, dann mache ich nochmal den zweiten Anlauf für den Sprung hin zu den alternativen Investments. Was versteht man denn darüber? Es ist ja ein Überbegriff und da sind sich doch so einiges versteckt. Wenn wir das uns anschauen, was heute auch tatsächlich investierbar ist an den Angeboten, die es aktuell am Markt gibt. Was muss ich mir dann darunter vorstellen?
Genau, jetzt mache ich auch mit, Nikolas. Danke. alternative Investments. Wir haben da gerade eine Studie zu dem Thema rausgebracht. Was versteckt sich dahinter? Das sind alles Anlagen in Vermögensgegenstände, was man so üblicherweise nicht gewohnt ist. Also jenseits von Aktien, Anleihen, Rohstoffen. Hier sprechen wir über Infrastruktur, wir sprechen über Immobilien. Private Equity bedeutet Kapitalgebung für Unternehmen, können Startups sein, müssen nicht, also Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen, sonst wären wir wieder bei der Aktie, um so ein Unternehmen zu entwickeln und später hoffentlich mit Gewinn veräußern zu können. Private Debt, sprich Fremdkapital, Gebung an Unternehmen jenseits von Bankkrediten oder auch Anleihegeschäften, sondern wirklich Privatkredite und auch das Thema erneuerbare Energien steckt damit drin. All diese Anlageklassen, man hört es vielleicht so ein bisschen aus der Beschreibung heraus, haben eins gemeinsam oder auch zwei Sachen gemeinsam. Sie sind nicht täglich handelbar. Also wenn ich in eine Immobilie investiere oder auch Eigenkapital für ein Unternehmen zur Verfügung stelle, spreche ich über Investitionszeiträume von ja, eher Jahren als Monaten, die es einfach braucht. Ich entwickle nun mal kein Unternehmen innerhalb von 3-4 Wochen weiter. Das braucht Jahre, bis man dann gegebenenfalls das Geld wieder rausholen kann mit einer hoffentlich dann guten Rendite. Kommt immer drauf an, wo man rein investiert hat. Also das ist ein Thema, dieses Thema Liquidität. Ich kann solche Investments nicht sofort wieder in Geld umwandeln, sondern da gibt's dann gerade auch bei den Versicherungsprodukten, die wir jetzt haben, die das anbieten, im Zweifel Kündigungsfristen. Das kann dann auch durchaus sein, dass das mehrere Monate später erst das Geld fließt, einfach weil es mehr oder weniger fest gebunden ist. Zweiter Teil ist das Thema Bewertung. Ich sehe täglich nicht die Preisstellung, sondern die findet regelmäßig statt, aber halt nur auf, ich sage jetzt mal, Quartalsbasis oder auch Halbjahresbasis, wo dann neue Bewertungen gestellt werden für diese Investments. Und das sind aber modellgestützte Bewertungen, keine Marktpreise, weil solche Sachen, so ein Private Equity Beteiligung, nun mal nicht am Markt gehandelt werden. Also das sind immer Indikationen, sieht dann in dem Verlaufschart relativ gut und ruhig aus, diese Wertentwicklung, die da abgetragen wird, weil keine tägliche Preisstellung erfolgt, habe ich einfach diese Schwankungen so nicht drin, sondern das ist alles geklettert. Es ist ein eher ruhiges Investieren, was man da hat, mit teils sehr, sehr guten Renditen, weil Investoren, die auf Liquidität verzichten, darum geht's ja auch, erwarten natürlich dann im Gegenzug dafür Rendite. Und auch das sehen wir da in diesen Investments. Gibt natürlich keine Garantie. Es ist ein Investment wie das andere auch, was schwanken kann. Aber dass man da durchaus gute Renditen sehen kann in diesem Bereich.
Die Versicherer, würde ich sagen, haben ja auch da sehr viel Erfahrung aus dem Deckungsstock heraus, langfristige Investments zu tätigen und dann aber trotzdem eine kurzfristige Verfügbarkeit zu haben. Du hast aber schon angesprochen, trotzdem gibt es ja auch in den aktuellen Produkten dann entsprechende Kündigungsfristen. Also es ist nicht alter Wein in neuen Schläuchen, sondern es ist doch komplett neu aufgelegte Produkte, die aber auch bestimmte Schwerpunkte haben. Mhm. Also sind das Produkte, wo ich dann sage, ich entscheide mich für speziell nachhaltig oder speziell Infrastruktur. Oder also kann ich da einen Einfluss drauf nehmen als Anleger oder ist das immer der
Punkt?
Also
absolut, absolut. Also wir haben 5 Anbieter untersucht, die stellen insgesamt 6 Produkte, also einer hat 2. Und da kann ich durchaus, wenn ich sage, ich interessiere mich für erneuerbare Energien, der Vorreiter hier in dem Bereich war mit Sicherheit die Pangea Live, die so dieses erste alternative Investmentprodukt angelegt hat. Und da weiß ich ganz genau, wenn ich in diesen Blue Energy Pangea Fonds investiere, dann geht das nun mal in erneuerbare Energien. Gibt es noch den zweiten daneben, das Blue Living, wo es dann einfach in Gebäudesanierungen geht. Also ich sehe schon anhand des Produktes, wo wird hinein investiert, beziehungsweise das wird auch offengelegt. Wir haben auch gemischte Produkte am Markt, da fällt mir die Private Finance Police der Allianz ein, die einfach all diese Strategien in einem gewissen Mischverhältnis spielt. Der Kunde wird in die Lage versetzt, an den Deckungsstock-Investments der Allianz hier teilzuhaben, um hier über all diese Formen der alternativen Investments zu partizipieren. Oder auch je nach Produkt kann ich in Einzelbausteine reingehen, was mich halt eher interessiert da an der Stelle. Also das gibt's durchaus. Vielleicht, was man noch dazu sagen muss, viele dieser Produkte sind auch reine Einmalbeitragsprodukte. Also die kann man gar nicht strategisch abschließen. Also es ist sehr kundenindividuell, was am Ende des Tages an alternativen Investments in Frage kommt. Genau.
Gibt es denn Korrelationen oder eben ist das gemessen im Verhältnis zu den liquiden Kapitalmärkten, dass man sagen kann, es macht Sinn, in einem Gesamtvermögensallokation da einen Teil beizumischen oder ist das eher so entweder oder?
Nee, das ist absolut der Fall. Wir sehen relativ geringe Korrelationen zu den klassischen Anlagen, was sehr dafür spricht, das in die aktuelle Altersvorsorge oder auch Kapitalanlage mit reinzumischen, einfach um noch einen Baustein mehr zu haben, bisschen Stabilität in die ganze Kapitalanlage mit reinzubekommen, aufgrund dieser geringen Korrelation bedeutet, wenn Aktien abstürzen, ist es häufig so, dass auch die Anleihen folgen, Rohstoffe häufig auch. Denkt man an eine Wirtschaftskrise, dann braucht man weniger Rohstoffe, dann geht alles zurück. Und diese alternativen Investments, man kann sich es auch sehr, sehr gut praktisch vorstellen. Was passiert da, wenn ich im Infrastrukturbereich an einer Autobahn beteiligt bin? Keine Ahnung, ich habe einen österreichischen Autobahnabschnitt gekauft, da ist Maut drauf und ich verdiene an dieser Maut. Dieses Geschäftsmodell an sich ist vielleicht auch ein bisschen mit Wirtschaftswachstum korreliert, aber nicht ganz in dem Umfang wie alle anderen Anteilsklassen, sondern ich bekomme da meine regelmäßigen Cashflows rein und kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Von daher, Korrelation ist hier sehr gering zu diesen klassischen Geldanlagen. Worauf man achten muss durchaus, ist das Thema Kosten, weil einerseits ist es natürlich auch deutlich aufwendiger, als einfach zu sagen, okay, ich ordere einfach mal eine Handvoll Aktien für einen Kunden, sondern da diese Projekte ausfindig zu machen, sich zu beteiligen, das ist einfach sehr aufwendig. Entsprechend schauen all diese Produkte im Vergleich zu unseren klassischen Investments eher hochpreisig aus, was aber durch diese Vorteile und die Renditen, die erzielt werden, in der Regel ausgeglichen wird. Und der zweite Punkt, auf den man gucken muss, ist der Investitionsgrad. Sprich, wie viel der bereitgestellten Mittel in diese alternativen Investments wird tatsächlich, ist gerade in diesen Projekten und wie viel ist in Liquidität abgebildet. Da gibt es einen gewissen Trade-off, wenn man so will. Das Geld, was in diesen Projekten drinsteckt, das arbeitet. Und die Liquidität, man hält ein bisschen was vor, um einfach laufende Verpflichtungen nachkommen zu können. Mhm. Und wenn dieser liquide Anteil zu hoch ist, na dann drückt es wieder auf die Rendite.
Und jetzt gibt es ja diese Produkte noch nicht so lange. Du sagst einerseits, ja klar, die Kostenstruktur ist eine andere. Und ich würde dann auch immer sagen, Kosten ist ein ausschlaggebender Faktor, aber am Ende auf das Gesamtergebnis, aber am Ende zählt absolut das Gesamtergebnis. Also ich habe lieber eine Anlage, die mir 10% bringt bei 5% Kosten, als eine, die mir 3% bringt bei 0% Kosten. Aber in die Vergangenheit schauen kann man noch wenig, ne? Weil die Produkte gibt es noch nicht lange. Wie kann man dann als Vermittler die tatsächlichen Zukunftsaussichten in dem Bereich überhaupt bewerten?
Also ich würde da an der Stelle klassisch mit Stories arbeiten, weil wie gesagt, das sind sehr plakativ greifbare Produkte. Ich kann mir unter Immobilien was vorstellen, Infrastruktur, erneuerbare Energien sowieso. Das Thema Private Equity ist vielleicht ein bisschen schwerer zu erklären, wobei wenn man so Richtung USA schaut, die haben noch eine ganz andere Kultur im Bereich Private Equity, Risikokapitalgebung. Viele große Unternehmen, die wir heute sehen, wären ohne diese Infrastruktur im Hintergrund gar nicht entstanden. Also wenn man so an die Ubers dieser Welt denkt, also wir hatten auch eine deutsche Konkurrenz dazu, der MyTaxi hat sich weltweit einfach nicht durchgesetzt, weil das Kleingeld fehlte, sondern marktdominierend weltweit ist jetzt da an der Stelle Uber, die da mit privatem Geld hochgezüchtet wurden. Und über solche Geschichten kann man da arbeiten. Du hast absolut recht, der Track Record allzu weit in die Vergangenheit, den gibt es noch nicht. Und drum sehe ich es auch als Beimischung. Also es gibt diese Vorteile, geringe Korrelation, aber Renditegarantie gibt es wie in allen anderen Bereichen übrigens auch, gibt es an der Stelle einfach nicht. Und die Charts gehen jetzt auch noch nicht so weit zurück und sehen immer so ein bisschen treppenhaft aus. Also es sieht eigentlich meist ganz gut aus, ja.
Und ich habe halt den Vorteil, auch da wieder, ich kann sehr gezielt in ein bestimmtes Segment investieren, zumindest in den Produkten, die das anbieten. Und da sind wir auch bei einem Thema, du hast vorhin Pangea Live genannt. Die sind ja, das Thema Nachhaltigkeit ganz groß auf der Fahne stehen. Ansonsten habe ich ein bisschen das Gefühl, Nachhaltigkeit, das war schon mehr das Thema. Also irgendwo ist das Thema so vom Schlagwort her in der Versenkung wieder verschwunden. Aber die Produkte sind ja noch da, sie werden dann nur unter anderen Labels jetzt beworben. Ich kann sagen, jetzt kann ich hier in alternative Investments investieren. Vorher hätte ich gesagt, hier hast du nachhaltiges Investment. Es ist immer noch das gleiche Produkt. Was ist denn da aus deiner Sicht passiert? Du bist ja ein Spezialisten, ausgewiesener für das Thema. Wie siehst du denn da die Entwicklung bei diesem Stichwort in unserer Branche, im Investmentbereich?
Genau, also bei der Pangea funktioniert das sogar ganz gut, dass die sagen, okay, es ist ein alternatives Investment. Bei vielen anderen Produkten klappt das nicht. Also das Angebot, was wir am Markt sehen in den Vorpolicen, das ist gut. Die meisten Policen oder eigentlich jede hat nachhaltige Komponenten, die man zur Ausgestaltung heranziehen kann. Aus meiner Beobachtung heraus hat sich es aber in der Beratung einfach so in der Form noch nicht niedergeschlagen, einfach weil sich der Zeitgeist ein Stück gedreht hat. Das war so 2020, 2021, als der Nachhaltigkeit besonders groß geschrieben wurde, hat sich sehr viel mit der gesamtwirtschaftlichen Lage abgekühlt. Gerade dieser Krieg bei uns vor der Haustür hat da ja einfach andere Themen gesetzt und Nachhaltigkeit in den Hintergrund rücken lassen. Für mich aber eher eine Talsohle. Es wird wieder in unser Bewusstsein kommen. Aktuell läuft die COP, die Weltklimakonferenz in Brasilien, wo wieder Themen angeschoben werden in diesem Bereich, weil wir einfach sehen, wir steuern auf eine gewisse Erderwärmung zu. Das ist durch die entsprechenden Forscher mehrfach belegt, dass das kommen wird. Und wir wissen, dass ab einer gewissen Erhitzung einfach Risiken entstehen, die auch das Geschäftsmodell Versicherung langfristig bedrohen kann. Also Unwetterversicherungen und so weiter. Irgendwann werden die Prämien so teuer, dass man sich die nicht mehr leisten kann. Also es geht um unser ureigenstes Geschäft. Und Versicherer haben ja schon immer diesen langfristigen Planungshorizont gehabt. Von daher passt das Thema ganz gut. Für mich ist eine wesentliche Sache noch passiert, die das Thema Nachhaltigkeit so richtig abgewürgt hat. Und zwar war das die Regulatorik aus Brüssel mit dieser unsäglichen Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, was man hier den Beraterinnen und Beratern und auch den Kundinnen und Kunden aufgehalst hat, wo man versucht hat, wirklich einerseits zu regulieren, was ist eigentlich Nachhaltigkeit. Gefühlt hat jeder von uns ein bisschen eine andere Definition von Nachhaltigkeit. Man hat das versucht zu normieren und dann diese Präferenzen, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, also jemand, der im Vertrieb tätig ist, kann die Idee sicher nicht gehabt haben, mit diesen beiden Mindestanteilen, die vom Wording her fast gleich heißen und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, das, wenn man nicht 10-mal vor dem Spiegel übt, kriegt man das auch nicht unfallfrei raus, das dem Kunden näher zu bringen, was steckt dahinter? Und dann auch dem Kunden zu sagen, okay, möchtest du nun anhand dieser Nachhaltigkeitsmerkmale ein Produkt ausgeben? Also spätestens dann hat man seinen Kunden abgeschossen und der versteht gar nichts mehr. Dabei könnte man das Thema wirklich wunderschön spielen, indem man sagt, klassisch Kapitalanlage, ich habe eine Core-Satellite-Strategie, also ein Kerninvestment. Da stecken wir ein breit gestreutes, weltweites Aktienportfolio rein, was einfach für die Rendite zuständig ist. Von mir aus kann das auch SRI-screened oder Paris-aligned oder was auch immer sein. Also gewisse Nachhaltigkeitsfilter setzen und nebendran stellen wir einfach Themen, Nachhaltigkeitsthemen, lieber Kunde, die dich interessieren, sei es im Bereich Wasser, Holz, New Energy. Es gibt ja genug, wo man da wirklich das schön ausgestalten kann. Und wir sehen es immer häufiger, haben ein gewisses Tracking auch drauf, dass Kunden angeben, nein, Nachhaltigkeit interessiert mich nicht und im Portfolio hinten sich dann nachhaltige Fonds wiederfinden. Das kommt immer wieder vor, einfach weil man sich mit dieser Regulatorik nicht beschäftigen will. Und dass das Thema nach wie vor auch präsent ist, zeigt dieser Volksentscheid in Hamburg vor ein paar Wochen am 12.10., 4 Wochen mittlerweile schon wieder her, wo über 53% der Hamburgerinnen und Hamburger das Klimaneutralitätsziel von 2045 auf 2040 vorgezogen haben. Also es ist nach wie vor präsent. Wir alle merken, also ich bin Wintersportler auch, ich merke bei mir vor der Haustür, dass ich seit Jahren bei mir am Haushang nicht mehr Skifahren konnte, weil es einfach keinen Schnee gab. Und das war bei mir in der Jugend einfach noch anders. Das ist so. Brüssel hat es verstanden, hoffe ich zumindest, dass sie dem eigentlich guten Ziel einen Bärendienst erwiesen haben an der Stelle, weil immer mehr auch die Überarbeitung dieser Richtlinien in den Fokus rückt seitens Brüssel und wir werden da entsprechende Änderungen, hoffe ich, im Laufe des nächsten Jahres auch sehen, dass die Beratung in dem Bereich auch wieder Spaß macht. Weil wenn es keinen Spaß macht, weder ein Berater noch Kunden, was soll denn dann dabei rauskommen?
Absolut, ja. Also man könnte ja auch sagen, bei der Fondspolice findet man ja eigentlich in jedem Produkt inzwischen die entsprechenden Produkte. Also es ist ja nicht verschwunden, es ist nur unsichtbarer geworden, weil sich keiner mit dem aktuell meines Erachtens auch für unsicheren Weg der Regulatorik begeben will, weil so ganz klar, was denn jetzt nachhaltig sein soll und was nicht, ist ja auch nicht. Und heute weht das Fähnchen mit Atomkraft und morgen wieder ohne. Und über uns schwebt ja gefühlt in allen Bereichen immer dieses Damoklesschwert der Haftung. Und dann verwundert es nicht, wenn vielleicht der eine oder andere dem Kunden sagt, also wir dokumentieren mal, Nachhaltigkeit ist jetzt nicht das zentrale Thema und trotzdem kann ja keiner verbieten, dann wieder nachhaltige Investments zu wählen. Wenn man den Kunden fragt, möchtest du noch eine Stunde extra investieren, dass wir das Thema genauer durchgehen oder sollen wir uns einfach über die Inhalte unterhalten, ne? Das ist verständlich und trotzdem hast du hier den Hoffnungsschimmer, dass sich das wieder zusammenfindet, sowohl das Thema Regulatorik als auch die tatsächliche Praxis. Was das Thema angeht, das könnte wieder sichtbarer werden. Ja.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du hier machst, möchte ich nochmal unterstreichen, das Thema Verunsicherung in Kombination mit dem Thema Haftung. Ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, warum Nachhaltigkeit aktuell einfach so ein bisschen verschwunden ist.
Ja, also das kann ich aus der Praxis so bestätigen und damit würde ich auch gerne beim Thema Gesetzgeber bleiben. Und mal da den Ausblick wagen. Du hast gesagt, einerseits, das Thema Nachhaltigkeit könnte wieder sichtbarer werden im positiven Sinne, dass sich das mehr übereinander legt mit der Praxis. Das wäre schön. Was gibt es denn sonst Neues aus Berlin, also dann nicht aus Brüssel, sondern aus Berlin, erstmal zum Thema Altersvorsorge?
Ja, da ist ja aktuell sehr, sehr stark die Diskussion rund um dieses Rentenniveau über 2031 hinaus oder eben nicht. Sprich, dass diese Haltelinie bei 48%, dass die auch fortgeschrieben wird über das Jahr 2031 hinaus. Da wehrt sich jetzt die junge Gruppe der Union ein Stück weit dagegen. Mich wundert so ein bisschen, dass sich die junge Gruppe der SPD nicht auch mitwehrt, weil es einfach demografisch, ja, wird dieser Generation schon eine gewisse Last aufgelegt und dass die da mal ein Stück Widerspruch bringen, finde ich an der Stelle durchaus legitim. Wie das dann ausgeht, müssen wir gucken. Für mich sehr interessant auch die letzten Wochen, es wurde ein Vorschlag der Ampelkoalition wieder ausgegraben, nämlich das Altersvorsorgedepot, der ein oder andere mag sich erinnern, wurde als Ersatzprodukt für Riester letztes Jahr stark gehandelt, wurde auch letztes Jahr im Dezember im Bundestag tatsächlich besprochen. Also die FDP hat es nach Platzen der Ampelkoalition trotzdem noch in den Bundestag eingebracht, wurde dann in einen Ausschuss verwiesen und ist da in der Versenkung verschwunden. Jetzt hat das Finanzministerium, die SPD, den Vorschlag wieder hochgeholt. Und egal, auf welcher Veranstaltung man ist, die Union hat schon immer gesagt, das ist zustimmungsfähig, man muss ein paar Schräubchen ändern. Zum Beispiel das Thema, dass man da Einzelaktien mit in das Depot aufnimmt, das wollten die raushaben. Und auch SPD habe ich bei der einen oder anderen Veranstaltung gehört, die gesagt haben, also eigentlich ist es zustimmungsfähig. Und sogar von grünen Seite habe ich gehört, jawohl, Altersvorsorgedepot, dieser Ersatz für Riester, der Vorschlag war gut, den könnte man so bringen. Weil gerade im Bereich zweite Schicht, geförderte Altersvorsorge, geförderte private Altersvorsorge, hat sich halt auch schon lange nichts mehr getan. Es gab 2018 eine Mini-Reform und ansonsten war seit 2008 eigentlich nichts mehr. Der Sonderausgabenabzug wurde damals bei 2.100 Euro festgeschrieben. Anschließend kam die Niedrigzinsphase und diese 100% Bruttobeitragsgarantie, die nun mal im Gesetz steht, hat uns einerseits produktseitig sehr wehgetan. Viele Anbieter konnten Riester gar nicht mehr anbieten, weil die Garantie gar nicht mehr darstellbar war. Und zusätzlich ist es dann natürlich im Vertrieb entsprechend auch nicht mehr angekommen. Und es wird auch politisch, es ist verbrannt, dieses Thema. Riester ist politisch verbrannt, wurde sehr, sehr oft kritisiert. Obwohl eigentlich die Effekte, da haben wir auch Studien gemacht, die man damals bei der Einführung geplant hat, durchaus so eingetreten sind. Es hätte ein, zwei kleine Reformchen bedurft, insbesondere diese Garantie, 100% Beitragsgarantiebedingung, hätte sich schon lange abgeschafft gehört. Und dann wäre das auch ein gutes Mittel gewesen, weil es auch die einzige Form der Altersvorsorge ist, die auch Geringverdienern eine Möglichkeit bietet, staatlich gefördert fürs Alter vorzusorgen durch diese Zulagensystematik, weil alles andere, was wir haben, Basisrente, ist einfach steuerinduziert und das hilft den Geringverdienern nichts. Wer wenig oder keine Steuern zahlt, kann auch keine sparen. Auch klar. Nun also Vorschlag Altersvorsorgedepot ohne Garantien und beziehungsweise mit Garantiestufen kann man wählen, aber in der Grundausrichtung wohl auch ohne Garantien. Und auch zweites Thema, dieser Verrentungszwang hinten raus soll wohl so in der Form nicht mehr sein, sondern es geht eher Richtung Auszahlpläne, die einen Großteil der Rentenphase abdecken. Das Ganze wieder mit einer ähnlichen Zulagenförderung wie bei Riester, kann aber ans Einkommen gekoppelt sein und auch eine beitragsproportionale Komponente, 20 Cent pro eingezahlten Euro, war im damaligen Entwurf enthalten, einfach um Menschen zu motivieren, da weiterzumachen. Wir haben noch keinen Referentenentwurf fürs Aktuelle, das waren jetzt alles Informationen aus dem alten Ampelvorschlag, der zu großen Teilen so übernommen werden dürfte. Referentenentwurf warten wir darauf. Gerüchten zufolge soll es aber in der Kabinettssitzung am 17.12. bereits verabschiedet sein und dann im ersten Quartal nächsten Jahres auch sehr schnell gehen, wenn nicht dieser Streit um die gesetzliche Rente eskaliert und alles wieder nach hinten schiebt. Haben wir auch schon oft genug erlebt, solche Sachen.
Da bin ich mal sehr gespannt, vor allen Dingen, ob man den Spagat schafft zwischen, wir wollen auf der einen Seite ein Produkt, ja, was mal überhaupt verabschiedet wird, ne, was gehört ja immer dazu, es muss möglichst provisionsfrei und kostengünstig sein. Und auf der anderen Seite die Erfahrung, wenn man sowas macht, siehe Pflegepaar oder ähnliches, dann ist es von Anfang an eigentlich eine Totgeburt, ob man da den richtigen Weg findet.
Auch das Paneuropäische, das PEP ist ja genauso ein Rohrkrepierer. Also das.
Ja, es ist halt einfach so, dass keiner morgens aufwacht und sagt, ich heute schließe ich meine Altersvorsorge ab. Es braucht Beratung, es braucht Vertrieb und ja, mal gucken, wann das verstanden wird in der Politik.
Absolut, ja.
Und da warten wir einfach mal ab. Da machen wir dann eine neue Folge nächstes Jahr, wenn wir Hard Facts haben. Und auf jeden Fall ist da wieder ein bisschen mehr Bewegung drin als die letzten Jahre. Hoffen wir mal, dass diesmal auch ein Ergebnis bei rauskommt. Ich sage auf jeden Fall für heute, Andreas, vielen lieben Dank für die Einblicke, für das Teilen deiner Gedanken und Informationen. Und möchtest du noch eine abschließende Sache an die Hörer richten, was das Thema dritte Schicht und Altersvorsorge angeht?
Ja, zunächst einmal, Nikolas, vielen Dank für die Einladung. Es hat riesen Spaß gemacht, hier heute zu sein. Ich glaube, bei der dritten Schicht, wenn man da in den Bereich berät, ist es einfach wichtig, Menschen abzuholen. Es gibt sehr, sehr viel Unwissen da draußen im Bereich der Kapitalmärkte. Da sind Sie die Expertinnen und Experten. Und was Ihnen und uns allen klar ist, Gesetzmäßigkeiten an den Finanzmärkten, führt einfach bei Menschen, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, zu Verunsicherung. Diese ganze Schwankung, die wir sehen an den Kapitalmärkten. Jeder kennt gefühlt jeden, der schon mal an der Börse Geld verloren hat. Da kommt es einfach auf eine saubere Beratung an, die Menschen da abzuholen. Das ist extrem wichtig, weil eben wir in das Thema Altersabsicherung, Altersarmut immer mehr reinlaufen, auch verschuldet durch die demografische Entwicklung. Und von daher braucht es aus meiner Sicht sehr, sehr stark die Einbindung der Kapitalmärkte. Es braucht Rendite, um eine vernünftige Altersvorsorge aufzubauen. Mit den Garantiezinsen aus meiner Sicht werden es die wenigsten schaffen, ihr Altersvorsorgeziel zu erreichen. Wie das auch immer aussieht, das ist ja auch sehr individuell. Und in dem Sinne, wie gesagt, Sie haben da eine wichtige Aufgabe, das zu beraten, auch in Kombination mit dem, was mein Kollege Michael Hauer hier vor ein paar Wochen schon gesagt hat. Haben Sie die Werkzeuge, da wirklich Ihren Kunden was Gutes zu tun?
Absolut. Ich möchte auch nochmal für plädieren, nachdem du jetzt die Folge hier durchgehört hast, dann kannst du gleich nochmal zurückhüpfen zur Folge 303 mit Professor Michael Hauer oder auch zweiter Tipp, Folge 279 mit Guntram Overbeck, wo wir auch über viele Gestaltungsmöglichkeiten in der Altersvorsorge gesprochen haben, weil das Thema Beratung bleibt dann relevant, wenn ich nicht nur Produktverteiler bin, sondern konzeptionell arbeite. Ich glaube, da waren viele neue Ansätze und Ideen heute dabei. Wenn du was mitgenommen hast, freuen der Thorsten und ich uns sehr über deine Bewertung, dein Feedback. Ob du bei Spotify hörst, einfach auf die kleinen 5 Sternchen klicken, gerne auf alle 5. Auf der Lieblingsplattform, auf der du gehört hast, wenn man dort bewerten kann. Mache das bitte, das gibt uns Rückmeldung, ob es dir gefallen hat und hilft uns, den Podcast weiterzuentwickeln. Und ansonsten sage ich, danke fürs Zuhören. Dir, Andreas, vor allen Dingen nochmal danke für das Gespräch und
sehr gerne
zur nächsten Folge.
Ciao.